Lebenshilfe. Eine Sendereihe von Radio Maria Österreich.
Reden ist Silber, Schweigen ist tödlich. Vermutlich hätten Sie jetzt Gold erwartet, was auch zu erwarten wäre, da es sich hier ja um ein sehr bekanntes Sprichwort, eine sehr bekannte Redewendung handelt. Reden ist Silber, Schweigen ist tödlich. Zur Sendung Lebenshilfe begrüßt Sie, liebe Zuhörer von Radio Maria Österreich und Radio Maria Südtirol, am Mikrofon Maria Kotzis. Worum geht es heute? Um die Kunst, einander zu verstehen. Dazu wird Dr. Reinhard Pichler zu uns sprechen. Er ist Theologe und Psychotherapeut, vielen von Ihnen gut bekannt als regelmäßiger Referent bei Radio Maria. Schönen Vormittag.
Ja, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, liebe Maria, ich freue mich, dass ich wieder überraschend mit euch eine Stunde verbringen darf. Und das Thema ist mir ein Herzensanliegen, weil es so viele betrifft und es betrifft eigentlich unseren ganzen Alltag. Und wir alle reden, aber wir schweigen auch. Und das möchte ich gerne in der heutigen Sendung mit Ihnen bedenken, was man mit Schweigen anrichten kann und was man auch mit Reden tun kann. Die Paarkommunikation, also damit meine ich jetzt nicht nur die Ehepartner, sondern auch zwischen Kindern und Eltern und untereinander, zwischen Arbeitskolleginnen oder Arbeitskollegen oder einfach unter Freunden und Alltagsgespräche, die aber schon einen gewissen Tiefgang haben, setzen voraus, dass man den anderen einschätzt, dass man den anderen kennt, dass man weiß, was ist dem anderen wichtig. Und je besser ich den anderen kenne, desto genauer werde ich meine Rede oder auch meine Mimik oder auch meine Gestik oder auch mein Schweigen dahingehend ausrichten, wie sehr ich etwas erreichen will oder wie ich etwas bestimmen will oder auch wie ich etwas manipulieren will. Die Manipulation im Reden, in der Mimik und der Gestik, aber auch im Schweigen, ist evident, das heißt, ist sehr, sehr häufig und jeder benutzt sie, weil er auf schnellem Weg was vermitteln möchte. Und warum ist das Reden jetzt Silber und Schweigen nicht Gold, sondern Schweigen tödlich? Reden ist deshalb Silber, weil es immer nur die zweitbeste Lösung ist, weil das Reden ist das offensichtlich Verbale, wo ich, so wie jetzt gerade, wo Sie mich hören, Dinge ausdrücke, die ich versuche zu erklären, aber sie können mich nicht sehen und sie wissen daher nicht genau, wie ich dabei dreinschaue, was ich sage zum Beispiel. Aber sie können an meiner Stimme können sie einiges erkennen. Wenn die Stimme ernst ist, dann nehmen sie an, dass ich auch was Ernstes sage. Wenn die Stimme verschmitzt ist und ich lachen muss und man kann auch, ohne dass sie mich sehen, merken, ob ich jetzt da ein fröhliches Gesicht habe oder nicht, ob ich jetzt lächle oder nicht, ob ich innerlich erfüllt bin von Glück oder nicht. Und daher ist Reden deshalb nur Silber und nicht Gold, weil man braucht, um gut reden zu können mit dem anderen, mehr Ebenen. Man braucht eben auch die körperliche Ebene, nämlich die Mimik und die Gestik. Die Mimik ist der Ausdruck im Gesicht und die Gestik ist eben die Artikulation, die Körperhaltung, die Handbewegungen, der Ausdruck mit dem ganzen Körper eigentlich. Die Körpersprache, sagt man dazu auch. Die Mimik ist deshalb auch so wichtig, weil wenn wir sprechen, schauen wir den anderen an. Und dadurch kommt noch viel mehr Information mit als wie wenn ich eben jetzt da nur übers Radio spreche. Reden ist Silber, weil es notwendig ist, immer wieder neu den anderen versuchen, von der eigenen Meinung auch zu überzeugen, auch zu vermitteln, was ist mir wichtig. Und da werden sie entweder schon aufgegeben haben, dann schweigen sie schon und dann wird das Schweigen schon tödlich, aber dazu komme ich dann noch später. Oder sie nehmen immer wieder neue Anläufe um ihr Gegenüber. Und oft ist es halt eben der Ehepartner oder oft sind es eben die Kinder oder die Eltern, diejenigen, die mir einfach am nächsten sind und am wichtigsten sind. Oft sind es meine Arbeitskollegen, die ich täglich sehe. Oft längere Zeit als wie meine Ehefrau oder meine Kinder. Ich verbringe die meiste Zeit meines Lebens in der Arbeit und deshalb ist es auch da sehr, sehr wichtig, gute Gesprächsführung in der Arbeit zu haben mit meinen Kolleginnen und Kollegen. Wenn ich schon zu Hause bin, in Pension, dann verbringe ich die meiste Zeit eben mit meiner Familie und meinem Ehepartner. Und damit geht es da wieder auch darum, sehr, sehr gut zu achten, wie wichtig es ist, was ich vermittle. Und dieses Ziel bei mir reden heißt, ich möchte dem anderen was nahe bringen, so dass er mich versteht, so dass er mich wahrnimmt, was mir wichtig ist. Und da gibt es dann eben unterschiedliche Erwartungen. Und je größer die Erwartung einer problemlosen Verständigung ist, desto größer ist dann der Kommunikationsschock, wenn ich merke, der hat mich überhaupt nicht verstanden, was ich jetzt gerade gesagt habe. Desto mehr werde ich dann innerlich aufgewühlt werden und werde nicht wahrnehmen, dass da jemand ist, der mich gar nicht verstehen mag. Und dann werde ich vielleicht beleidigt reagieren und werde mich zurückgesetzt fühlen und werde dann schweigen, als Strafe. Oder ich werde schweigen, weil ich mir denke, es hat eh keinen Sinn mehr. Er versteht mich sowieso nicht. Oder sie. Also es gibt da unterschiedliche Wege, wie ich zu diesem Schweigen komme. Aber zuerst ist es noch gut, wenn wir noch dabei bleiben, was ist wichtig beim Reden. Beim Reden muss ich wissen, dass es immer vier Ohren gibt, zu denen ich spreche. Ich habe auch vier Münder und mein Gegenüber hat vier Ohren. Das ist sehr bekannt, das Modell der vier Ohren von Schulz von Thun ist schon ein altes Modell, aber ein sehr, sehr gutes Modell, weil es sehr gut ausdrückt, worum es geht. Ja. Und zwar, es gibt diese vier Ebenen, oder Ohren oder Münder. Und zwar, es gibt die Sachebene, es gibt die Beziehungsebene, die Appellebene und die Selbstoffenbarungsebene. Und anhand von einem Beispiel kann ich jetzt Ihnen nahebringen, wie ich mit einem Sachmund spreche und wie jemand zum Beispiel mit einem Sachohr hört. Also wenn ich jetzt nach Hause komme zu meiner Frau und sage, ich habe Hunger und ich sage das mit einem Sachmund, dann muss sie überlegen, wie versteht sie das? Und wenn sie das auch mit einem Sachohr hört, dann sagt sie, aha, du hast Hunger. Punkt. Meistens verstehen es die Frauen aber auf der Beziehungsebene. Und wenn ich jetzt mit dem Beziehungsmund sage, du, ich habe einen Hunger, Sie sehen schon, es ist auch der Wortklang ist anders, die Beiworte sind andere, du, ich habe einen Riesenhunger, dann ist sofort das Beziehungsohr hört das, aha, mein Mann kommt nach Hause, hat logischerweise einen Hunger, also koche ich ihm was. Und dann hört meine Frau, sie ist zuständig fürs Kochen und sie kocht mir was. Und dann sagt sie, ja, ich habe eh schon die Suppe aufgestellt. Wenn meine Frau das mit dem Appellohr hören würde, was auch immer wieder vorkommt, und ich komme nach Hause und sage, ich habe Hunger und meine Frau hört es mit einem Appell, Ohr, dann hört sie, warum ist noch immer nichts gekocht? Und dann reagiert sie verärgert und wird mir dann mit einem Beziehungsmund oder mit einem Appellmund dann antworten. Zum Beispiel, koche doch selber was, wenn es dir nicht passt, wann ich koche. Mittagessen gibt es bei uns erst um 12 oder was immer, ja? Das heißt, sie sehen schon, wie viel da mitspielt an der Kunst, sich nicht zu verstehen. Und dann gibt es noch die Selbstoffenbarungsebene, wo es darum geht, aha, du sagst mir etwas über dich selbst, du bist hungrig, interessant, was machen wir jetzt? Ich habe nichts gekocht, ich habe auch nichts zu Hause, jetzt können wir nur essen gehen. Gut zu wissen, dass du Hunger hast. Hätte ich mir nicht gedacht, dass du jetzt noch Hunger hast, wenn du Mitternacht nach Hause kommst. Oder so ähnlich. Ja? Ah ja, aber ich habe doch einen Hunger, weil ich bin den ganzen Tag nicht zum Essen gekommen. Aha, gut, na dann müssen wir was tun. Das ist dann nicht die Sachebene, sondern ist eher die Selbstoffenbarungsebene, wo jemand über sich was aussagt, was ich so nicht gewusst hätte. Und jetzt geht es natürlich weiter. Ja? Wenn ich jetzt nach Hause komme und sage, ich habe Hunger und es hört meine Frau auf der Appellebene, dann sagt sie, koch dir selber was, ich kann nicht immer nur Gewerbe vorstellen, ich habe auch noch andere Aufgaben zu tun, dann höre ich das wieder mit dem Appellohr und dann sage ich zum Beispiel, von dir kann man nie was haben, ich muss mal alles selber machen und so fängt dann ein Streit an. Meistens fängt der Streit an, wenn das Reden immer mehr Bronze oder Tönern wird, also vom Silber weit weg ist, wenn man nur noch den anderen etwas vorwirft und vom anderen eben etwas erwartet, im Appellton. Tu das, ansonsten bin ich mit dir nicht zufrieden. Ansonsten bist du von mir nicht geliebt. Das ist für die Kinder sehr schmerzhaft und sehr herausfordernd und auch für den Ehepartner verletzend und kränkend. Das trauen wir uns oft nicht im Beruf, aber da geht es halt sehr unterschwellig. Und wir sind eben Meister darin, weil wir auch unser ganzes Leben ja auch reden, dass wir unterschwellig Appelle versenden. Und dann können wir das so in Fragen verpacken. Im Büro zum Beispiel, bist du schon fertig mit der Aufgabe oder mit der Tätigkeit, die du jetzt tun sollst oder schon fertig haben hättest sollen. Also Sie sehen, da gibt es dann so viele Nuancen, wo der andere ganz genau weiß, weil er eben den anderen gut kennt, aha, der kritisiert mich jetzt. Und reagiert dann genauso beleidigt, wie wenn ich ihm sage, du bist faul, weil du bist noch immer nicht fertig mit deiner Aufgabe. So deutlich werden wir es oft nicht sagen. Wir werden es oft viel, viel versteckter sagen. Aber das heißt trotzdem, dass es genauso verletzend wahrgenommen wird. Warum wird so verletzend wahrgenommen? Weil wir eben ein Sensorium entwickelt haben und sehr genau spüren, wie gut es der andere mit uns meint. Und wenn wir sehr genau hören, ist es jetzt ein Appell oder ist es ein Beziehungsangebot oder ist es was rein Sachliches oder ist es eine Selbstoffenbarung von demjenigen, der jetzt eben gerade spricht. Ja, ich würde vorschlagen, dass wir jetzt einige Takte Musik hören und dann geht es weiter mit dem Schweigen.
Reden ist Silber, Schweigen ist tödlich. Die Kunst, einander zu verstehen, unser Thema heute in der Sendung Lebenshilfe auf Radio Maria Österreich und Radio Maria Südtirol. Wir sind dazu verbunden mit Dr. Reinhard Pichler.
Ja, nun wollen wir uns dem Schweigen zuwenden. Warum ist Schweigen nicht Gold, sondern tödlich? Schweigen ist dann Gold, wenn ich in der Lage bin, etwas zu vergeben und drüber zu stehen und es dem anderen nicht nachzutragen. Einfach zu etwas, wo ich was sagen könnte, wo ich jemand anderen noch deutlich machen könnte, dass er im Unrecht ist, es einfach so dabei belasse und ihm nicht nonverbal oder sonst irgendwie dann noch grolle und das nachwirken lasse. Dann ist Schweigen Gold. Aber auch nicht immer, weil eigentlich ist es schon eine große Hilfe, die Dinge trotzdem zu besprechen. Es ist nämlich oft keine Hilfe, drüber zu stehen und sich zu denken, er kapiert es eh nicht und ich lasse ihn dann auch dumm sterben. Kann natürlich sein, dass es da schon eine lange Geschichte dazu gibt, aber es ist zumindest eine Möglichkeit, Dinge auch zu deeskalieren, wenn man schweigt. Das war jetzt das Positive zum Schweigen. Ja. Das Negative zum Schweigen hängt damit zusammen, dass ich jemanden bestrafen kann, wenn ich nichts sage. Ich weiß, ich könnte was sagen, der andere möchte von mir eine Antwort, der andere braucht mich und will mit mir in Beziehung sein und ich verweigere die Beziehung und ich nehme mich ganz bewusst heraus, um ihm zu vermitteln, ich bin total unzufrieden mit ihm und er braucht sich von mir nichts erwarten. Und das ist traurig, weil dadurch spiele ich Macht aus. Und Schweigen und Ignorieren ist ja ähnlich, weil wenn ich jemanden anschweige und ihm die kalte Schulter zeige, eisiges Schweigen den Raum erfüllt, dann ignoriere ich den anderen. Dann tue ich so, als wäre er nicht da, als wäre er tot. Und ignorieren ist für manche Menschen ein Weg, wenn man feig ist, offen über alles zu sprechen, wenn man von der Wahrheit nichts hören will. Ignorieren ist ein einfacher Weg, wenn man feig ist, offen über alles zu sprechen, wenn man von der Wahrheit nichts hören will. Das heißt, ich rede einfach weiter das, was ich will und zu den Dingen, zu denen ich gefragt bin, wo es wirklich um was geht, wo der andere mich bittet, Antwort zu geben, das ignoriere ich konsequent. Oder ich rede über was anderes oder ich gebe nicht die richtige Antwort auf die Frage. Ja? Also der Ehepartner fragt, wie soll es mit unserer Beziehung weitergehen, wenn du keinen Abend nach Hause kommst und nie Zeit für mich hast und der andere antwortet darauf, wer von uns bringt das Geld nach Hause? Also das sind zwei unterschiedliche Dinge. Das ist schon schön, wenn einer das Geld nach Hause bringt, aber es geht auch darum, dass man Gemeinschaft hat, sonst können wir gleich sich trennen und der eine überweist eben die Alimente oder halt den Unterhalt für den anderen und damit hat sich die Sache aus. Dann gibt es keine Gemeinsamkeit mehr, zum Beispiel. Und das Ignorieren verletzt eben enorm und die einfachste Art, Dinge zu ignorieren, ist eben zu schweigen. Wie komme ich da jetzt heraus und wie gibt es jetzt positive Auswege, um das Schweigen wieder zu brechen, um diesen eiskalten Raum der Erfrierung wieder aufzutauen? Was kann ich da tun, wenn ich in der Lage oder wenn ich in der Situation bin, dass mein Partner mich anschweigt? Das eine ist, mal rauszufinden, warum schweigt er? Was hat er für einen Grund? Hat er ein schlechtes Gewissen? Oder ist er einfach böse und will sich rächen, weil er sich ungerecht behandelt fühlt oder weil er sich unverstanden fühlt, weil er das Gefühl hat, er ist im Recht und der andere ist nicht im Recht? Also die Ursache mal für das Schweigen herauszufinden versuchen. Wenn die Ursache nur ist Gehässigkeit oder nur innere Ablehnung, keine Liebe mehr und die Tatsache, dass man nicht ausziehen kann, deshalb noch zusammenleben muss, dann ist es schwierig. Dann wird sich das Schweigen auch nicht ändern, weil dann ist es die angenehmste Möglichkeit, sich ein halbwegs erträgliches Leben zu machen, aus der Sicht dessen, der schweigt. Dann ist die Frage, wie kann man ihm das Leben wieder so gut gestalten, dass er gerne hier ist und dass er wieder anfängt zu reden. Aber der Mensch ist frei und wenn er nicht reden will, kann ich ihn dazu nicht zwingen. Eine zweite Möglichkeit nachzugehen und nachzuforschen, warum der Mensch schweigt, ist aus der Herkunftsfamilie her. Woher hat er das? Hat er das von seinen Eltern gelernt? Immer wenn es Konflikte gibt oder wenn es stressig wird oder wenn es um Entscheidungen geht oder wenn er in die Enge kommt, unter Druck kommt, im Stress ist, dann war es bei seiner Herkunftsfamilie auch so, dass darüber nie geredet wurde. Dann wurde einfach geschwiegen. Es wurde einfach totgeschwiegen. Wenn das so ist, dann werden die Nachkommenden, weil sie das gelernt haben in ihrer Herkunftsfamilie, auch so verwenden. Und auch im Stress eher schweigen, als wir reden. Und es braucht dann einen bewussten Prozess der Aufarbeitung und einen bewussten Prozess, sich damit auseinanderzusetzen und etwas ändern zu wollen, damit möglich wird und damit diese Person dann in Stresssituationen im Gespräch bleibt, in Kommunikation bleibt, in Kontakt bleibt mit dem anderen und nicht ins Schweigen verfällt. Als dritte Möglichkeit oder als dritte Art verfallen manche Menschen richtig ins Schweigen. Die werden richtig wie stumm. Die können gar nicht mehr dann reden, auch wenn sie reden wollten. Sie merken selber, dass es ihnen nicht gut tut, die leiden selber in ihrem eigenen Schweigen. Sie merken, dass der Partner schweigt und würden gerne rauskommen aus dieser Not und sind nicht in der Lage. Das sind meistens sehr tief verletzte Menschen, selbstverletzte Menschen, die das noch nicht aufgearbeitet haben, diese tiefe Verletzung, und die einfach stumm geworden sind über ihr eigenes Leid. Und die, wenn sie in Not sind, wieder zurückfallen, oft in ein regressives, also sprich früheres Alter, Lebensalter. Und diese Menschen sind dann oft 5 Jahre, 7 Jahre, meistens noch eben unter 10 Jahre. Je schwerer die Traumatisierung und je früher das Alter, desto anhaltender und desto dauerhaftes Schweigen. Bei Stresssituationen oder bei bestimmten Situationen, wo eben, man nennt das eben, ein Trigger ausgelöst wird, was in der frühen Kindheit angestoßen wurde oder eben verletzt wurde, und wenn das im Erwachsenenalter etwas Ähnliches angetriggert wird, dann verfällt diese Person wieder in die Kindheit zurück, für eine gewisse Zeit, bis sie sich wiederholt, bis sie wieder quasi ihre Ich-Struktur zusammenfügen kann und dann kann sie wieder reden und kann sie wieder weitersprechen. Aber oft kann sie nicht über das sprechen und weiß auch gar nicht so richtig, worüber das jetzt gegangen ist. Also es wird auch ausgeblendet vom Unbewussten, diese schmerzhaften Erlebnisse, sowohl in der frühen Kindheit, die sind ja unbewusst, als auch dann jetzt in der Gegenwart, kann sich die Person oft nicht gut an diese unangenehmen Situationen erinnern, wo sie so im Schweigen war. Wenn das der Fall ist, dann braucht man auf jeden Fall externe Hilfe. Und wenn der erste Fall, den ich zuerst geschildert habe, vorhanden ist, dass das Schweigen als Macht ausgenutzt wird, braucht man auch externe Hilfe. Weil wenn jemand sich nicht mehr anders zu helfen weiß, als den anderen durch Schweigen zu bestrafen, dann ist die Beziehung schon sehr, sehr weit im Bach runtergegangen. Ist übrigens nicht nur in Paarbeziehungen, kann auch bei Eltern-Kind-Beziehungen sein, kann bei Schwiegertochter und eben Schwiegermutter sein, kann im Arbeitsverhältnis sein, Chef, Mitarbeiter, wo der Chef dann bestraft, wenn der Mitarbeiter es nicht gut macht, weil er nicht in der Lage ist, offen zu sagen, was ihm nicht passt. Ja, das ist ein Abhängigkeitsverhältnis, Chef-Mitarbeiter. Und es ist mir nicht einmal passiert, dass der Chef nicht in der Lage war, Dinge auch in einer ruhigen Art und Weise anzusprechen und die Kommunikation zu suchen und Verständnis zu suchen, warum das jetzt so ist, wie es ist. Und oft war es so, dass der Chef Dinge nicht klar erklärt hat. Und weil er es nicht klar erklärt hat, konnte der Mitarbeiter auch nicht verstehen. Oder der Mitarbeiter konnte es verstehen, es war ihm aber nicht möglich, das durchzuführen, weil er dazu halt nicht in der Lage war, fachlich. Ja? Dann muss der Chef auch erkennen, dass das nicht die fachliche Kompetenz von dem Mitarbeiter und muss die Aufgabe einem anderen Mitarbeiter geben und nicht denjenigen dann mit Schweigen bestrafen, weil er die Aufgabe nicht gut gemacht hat. Und es kommt natürlich an als Zurechtweisung und als Tadel, das Schweigen. Also Sie sehen, es gibt viele unterschiedliche Arten zu schweigen, aber fast jedes Schweigen ist tödlich. Das einzige Schweigen, das nicht tödlich ist, ist dieses versöhnende, vergebende, freie über den Dingen oder über dem Konflikt stehen und in einer Güte das auch auszuhalten und auch liebevoll dann aber auch zu antworten. Deshalb wird das Schweigen, das Gold ist, nicht sehr lange andauern, sondern man wird eher über bestimmte Dinge schweigen, aber nicht über eine Zeitdauer schweigen. Sonst wird es nicht bestrafend. Und man wird manche Dinge eben nicht ansprechen aus Güte und aus Weisheit und aus Souveränität, die nicht stolz ist, sondern die einfach lassen kann, loslassen kann und freigeben kann. Ja, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ich freue mich, wenn wir ins Gespräch kommen, wenn Sie auch Ihre Erfahrungen zum Reden und Schweigen und ja, diese Kunst, sich zu verstehen, auch noch jetzt einbringen, sodass wir gemeinsam ins Gespräch kommen und die ganze Hörerfamilie bereichert wird, auch durch Ihre Beiträge.
Und zwar unter folgender Telefonnummer, das ist für Wien 01 710 60 16. Von außerhalb Österreichs 0043 1 710 6016. In der Sendung Lebenshilfe sprechen wir heute über das Thema Reden ist Silber, Schweigen ist tödlich. Die Kunst, einander zu verstehen, mit Dr. Reinhard Pichler. Als erstes hat sich gemeldet Frau Maria aus dem Tullnerfeld.
Grüß Gott. Ja, grüß Gott, Herr Doktor. Herr Doktor, es liegt mir irgendwo immer wieder mit dem Schweigen im Magen, weil ich habe das so einer Freundin, kann man nicht sagen, aber mit Menschen zu tun, die dann über andere oder auch über den Glauben was sagen und was nicht stimmt und so weiter und so fort. Und da zu schweigen, da finde ich, ich weiß nicht, ob ich da richtig liege, da kann man nicht schweigen, weil sonst stimmt man zu. Ne?
Nicht, wer schweigt, stimmt zu, genau.
Ja, ja. Das will ich auf keinen Fall. Also ich muss, wenn es um mich geht, ist mir wurscht. Ja? Also wenn es um Asylanten geht, wenn es um den Glauben geht, um unsere Religion geht, also da muss ich im Mund aufmachen. Und da komme ich aber dann so spontan rüber. Also das ist nicht so, ich meine, der fahre dann ganz schön drüber ein bisschen, weil diese Gatscherei da am Land ist sowieso Katastrophe und es wird da jeder irgendwie durch den Schmutz gezogen und dann kann ich ja sagen, bitte, hast du das gesehen? Nein? oder sonst irgendwie sage, na dann bitte red es nicht nachher. Ja? Also das sind so Sachen, wo ich immer wieder und dann, ich habe das sogar bei der Beichte da jetzt einmal ganz hingelegt, dass ich vielleicht da einen anderen Ton anschlagen soll, weil es tut mir leid, ich will jemanden verteidigen, der sich nicht verteidigen kann. Und das kommt, wenn man das wehtut, wenn man einen anderen verletzt, was gar nicht stimmt, ja?
Ja, ja. Stimmt, haben Sie recht.
Also ja, und
kann ich Ihnen nur zustimmen, manche Sachen, wenn man da schweigt, dann ist es schädlich, weil es geht darum, wirklich für die Wahrheit einzutreten. Ja?
Ja,
wenn man,
ja.
Und das ist auch nicht gemeint. Also danke vielmals für die wichtige Ergänzung.
Ja.
Es geht um die Wahrheit, die man auch vertritt.
Und das andere Schweigen, so wie Sie gesagt haben, ja, das ist alles super, ja, das ist alles schön. Aber bei mir ist es momentan diese Situation, wo ich ständig, und es ist möglich, dass sie das dann eh angewöhnt, dass wenn es mit mir redet, dass dann nicht mit irgendwelchen Nachrichten kommt, wo ich wieder sagen muss, du, also bitte, Schluss, ja. Also und das passt schon. Also das ist kein Streit jetzt oder nicht eine Beleidigung. Ich will nur die Menschen, die da erwähnt werden im Allgemeinen, die Asylanten und so weiter.
Mhm. Also wertschätzen, ja, genau.
War zwei Familien da und dann habe ich ihm gesagt, hast du schon einen von denen gesehen? Hast du einen schon von denen was gegeben? Ja? Mhm. Und dann wird was gesagt, was überhaupt nicht stimmt. Also da werde ich schon mal noch einmal ein bisschen größer und stärker auch noch, ja.
Super, ja. Sie machen das ganz richtig. Gratuliere.
Ja, Herr Bichler, und danke für Ihren Vortrag und für Ihre wunderbaren Worte, die wir gehört haben. Und ja, nur Radio Maria ist ja sowieso das, was wir brauchen, weil wir werden immer wieder hingeführt, was gut ist und was für uns gut ist. Und das
stimmt.
Ist super.
Stimmt.
Und danke vielmals.
Danke, alles Gute Ihnen.
Ja.
Wiederhören.
Ihnen auch. Dankeschön.
Wiederhören.
Aus Baden, Frau Hilde.
Grüß Gott. Ich habe sehr viele interessante Aspekte gehört, die in meinem Leben, wenn man so sagen will, passiert sind. Ich habe Schweigen gelernt im Internat, das war eine Klosterschule, eine sehr strenge, aber gute Klosterschule. Da hat man schweigen dürfen und ich sage jetzt mit Absicht dürfen, weil es einfach zum Respekt der Oberen gehört hat. Dann ist das Schweigen weitergegangen in meiner Ehe. Aber erst am Ende der Ehe, am Anfang haben wir sehr gute Ehe geführt und dann, sobald sich die Berufsposition meines Mannes eben verändert hat, hat man sich eigentlich nichts mehr zu sagen gehabt, weil man keine Zeit gehabt hat und das war sehr traurig. Und mein Sohn hat eben versucht, das Schweigen zu durchbrechen durch eine Eheberatung. Wir waren leider so unklug und haben das nicht in Anspruch genommen. Dadurch ist das einmal schiefgegangen, abgesehen davon. Habe ich auch dann noch, kann ich bis heute nicht wirklich reden darüber, ob es berufliche Probleme sind, weil ich einfach zu feig bin, nicht zu stolz, aber zu feig und denke mir einfach, okay, das ist der Chef, Respekt muss man haben, egal ob er erst 27 ist.
Ja.
Und ich bin, wie gesagt, und das muss ich selber erst lernen, dieser Vortrag tut mir sehr gut, weil da kann ich viel daraus lernen, dass ich doch ähnlich vor, bevor ich einmal zum Himmel raufgehe, hoffentlich das nur rechtzeitig lerne, dass ich mich auch ein bisschen durchsetzen kann und nicht falsch, aus falschen Gründen schweige.
Ja, super. Das ist fein.
Also
fein,
der Vortrag ist mir eine große Hilfe, muss ich sagen.
Freue mich. Also
danke vielmals.
Alles Gute Ihnen und danke für den Anruf. Bitte.
Bitte gerne, danke. Wiederhören.
Aus Bad Vöslau begrüße ich Frau Gisela.
Hallo?
Bitte, Frau Gisela. Frau Gisela, bitte.
Ja, grüß Gott. Danke für den interessanten Vortrag. Er spricht mich sehr an. Es ist nämlich Folgendes, ich bin in meiner Familie, ist das große Schweigen. Und zwar, ich bin schon Großmutter und alleinstehend und seit mein Sohn verheiratet ist, er schweigt. Ja, also ich rufe an und fahre hin und mache ab und zu etwas aus, aber er schweigt. Also ich fühle mich gestraft durch das Schweigen. In meiner Herkunftsfamilie war schon das große Schweigen. Meine Mutter, wir waren Heimatvertriebene und es war sehr viel Schweigen, ja, und Tabus. Und jetzt ist mir auch noch passiert, dass mein Bruder, den ich schätze ihn, ich mag eigentlich alle meine Geschwister, ich habe ihm zu Geburtstag geschrieben, gratuliert. Und er ich habe mit ihm telefoniert, also noch normal an seinem Geburtstag. Und dann hat er geschrieben, ja, es ist nicht erwünscht, dass du kommst, weil wir wollten was ausmachen. Und bitte schreib mir auch nicht mehr zu Ostern oder zum Geburtstag und so. Also, und ich fühle mich gestraft durch das Schweigen. Und ich weiß nicht, tja. Ich habe noch nicht geantwortet. Also meine Freundinnen meinten, also vom Frauengebetskreis, na lass ihn, antworte nicht. Und spontan möchte ich aber fragen, ja, was habe ich getan, was ist los?
Also ich würde auch so wie die Freundinnen sagen, einmal nicht antworten. Und ich würde mal mit einer externen Hilfe überlegen, was kann dazu geführt haben, dass jetzt die Beziehung so abgebrochen wird vom Bruder. Liegt es an ihm oder habe ich da auch einen Anteil? Hat unsere gemeinsame Herkunftsfamilie einen Anteil? Da würde ich noch ein bisschen genauer hinschauen und oft hat man da einen eigenen blinden Fleck, den man nicht so gut erkennen kann. Und da braucht man oft jemand von außen, der einem da behutsam auch hinführt. Und dann kann man auch besser verstehen und kann dann auch ein bisschen, wie soll ich sagen, den Bruder auch mal lassen, weil das bringt nichts. Wenn sie ihn jetzt bombardieren und wenn sie es anrufen, wird es deshalb nicht besser, sondern nur schlechter.
Ich rufe nicht viel an, also ab und zu, eigentlich, wenn ich schreibe, bin ich das, von sich aus antwortet er dann vielleicht mit seiner Frau und ich glaube, es geht von seiner Frau aus, weil am Telefon haben wir noch über, ja, was weiß ich, über Schnee und Skifahren und so geredet. Aber, und dann hat er gesagt, er muss seine Frau fragen, ja, ob ich, weil ich habe mir bereit erklärt, hinzufahren und sie zu besuchen. Ich wollte sie natürlich auch aber einladen, da kommen sie sowieso nicht, weil sie nicht so weit fahren. Aber ja, also ich bin immer bereit. Also
ich würde noch ein bisschen genauer analysieren, woher kommt, ja?
Und wie, da habe ich keine Chance, weil mit ihm kann ich sowieso nicht reden.
Na, jetzt mal nicht mit Druck anrufen, dann wird das Schweigen nur noch eisiger, ja? Oder dann reagiert er überhaupt nicht mehr, der hebt nicht mehr ab oder sperrt die Nummer, ja. Also wichtig wäre mal darauf zu kommen, was ist los, ja? Liegt wirklich an der Frau, aber warum redet er mit seiner Schwester nicht mehr? Ist es der Frau so hörig? Ist er von der Frau abhängig? Ja. Also das müsste man noch im Detail anschauen. Aber das würde jetzt wahrscheinlich sprengen, die Zeit jetzt hier in der Lebenshilfe. Aber Sie können gern die Telefonnummer des Hörerservice bekommen von mir und dann können wir extra noch weitersprechen.
Ja, und mit meinem Sohn ist es ja noch ärger, weil da durfte ich jahrelang die Kinder nicht sehen. Als er noch nicht verheiratet war, zu meinem 60er sind sie beide gekommen, mit zwei Geschwistern von mir noch, haben wir gefeiert. Und sobald er verheiratet war, weil er wohnt bei seinen Schwiegereltern. Ja.
Eben, also das müsste man genauer anschauen, was da für eine Dynamik ist, warum sich alle von ihnen abwenden. Ja? Das müsste man wirklich anschauen. Es kann auch sein, dass da einfach das auch begründet ist, ja?
Man muss es einfach, ich nehme an, es ist, weil ich gläubig bin und die anderen nicht gläubig sind.
Genau, und da muss man schauen, warum sind die anderen so gegen den Glauben, was ist da passiert, weil der Glaube ist ja an sich was Anziehendes und alle
naja,
rundherum merken, es ist schön, dass man an Gott glaubt.
Wir sind alle getauft und gefirmt, nur es sind welche ausgetreten, ne?
Ja. Also wir können gerne nach der Sendung weitersprechen und die Telefonnummer bekommen Sie über das Hörerservice, gell?
Okay, gut.
Alles
danke.
Gute Ihnen, gell? Wiederhören.
Auf Wiederhören.
Frau Martha aus Tirol.
Ja, grüß Gott. Ich hätte jetzt auch da was dazu zu sagen, bitte. Und zwar hat mir das sehr gut gefallen, wie Sie gesagt haben, dieses eisige Schweigen, das ist ein bisschen Feigheit. Ich habe immer geglaubt, das ist Stolz. Und jetzt habe ich
einmal geheiratet. Der Stolz ist feig. Der Stolz ist immer feig. Der Stolz ist immer feig, weil der Stolz immer unsicher ist.
Ja, genau. Das ist immer unsicher. Ziemlich. Ja, ich wollte jetzt gerade ein paar Sachen erzählen. Und so habe ich vor 15 Jahren einen Mann geheiratet. Die Frau ist gestorben an Krebs. Ein Witwe. Und der hat dann gleich schon zu mir gesagt, wenn ich nicht sprechen kann, weil er hat mit seiner Frau oft 14 Tage nicht gesprochen.
Boah,
und die haben mir gedacht, dann ist es bei meiner Ehe auch so gewesen, hat er gleich gesagt beim Heiraten, wenn ich das nicht kann, dass ich mit dir spreche, Martha, wenn was ist, dann bitte fang du an. Und es ist wirklich dann so gewesen, dass er oft stur war und nichts geredet hat. Und dann habe ich immer an das zurückgedacht, was er gesagt hat. Und ich habe gesagt, ja, ich werde anfangen, weil ich kann sprechen, gell? Ich spreche gern, gell?
Super, super.
Und jetzt ist es wirklich manchmal so, dass ich sage, du bitte setz dich her, wir sprechen jetzt und sonst gehe ich spazieren oder gehe ich einfach raus. Ich kann das Schweigen nicht mehr aushalten. Bitte sag jetzt, was los ist, setz dich her und dann reden wir über das. Und das geht am besten. Dann sitzen wir ins Her, dann sag ihm, du sagst jetzt deine Sache, ich sag jetzt meine Sache, und dann werden wir schauen, wie wir auf einen Nenner kommen. Wir sind schon über 60, erst schon über 80. Wir müssen doch miteinander das letzte Stückchen, was wir haben, normal kommunizieren, sag ich jetzt einmal. Gell?
Ja.
Und so geht das am besten. Gell? Und noch etwas muss ich Ihnen sagen, unser Herr Pfarrer, der hat, ist von Südosttirol, Herr Deuerl, und der hat gesagt, seine Mutter, hat er gesagt, bei der Predigt, sagt er manchmal so gute Sachen, sagt er, meine Mutter hat, ihm hat 11 Kinder gehabt. Ich bin von einer Familie aus 11 Kindern. Meine Mutter sagt immer, die haben studiert und waren sehr gescheite Leute alles. Mhm. Meine Mutter sagt immer, ich habe 11 Kindern das Sprechen gelernt und mir haben 11 Kindern das Schweigen gelernt.
Das ist ein schöner Satz.
Und dann habe ich mir gedacht, und ich habe 3 Kinder, und dann habe ich mir gedacht, so, und wenn es die Frau, diese Großmutter zusammenbringt, dann muss ich es auch zusammenbringen, dass ich manchmal etwas nicht sage und manchmal auch etwas in Liebe anspreche und nur das Gute weitersage. Und die Kinder nie einen Streit ausdingen, nie was Schlechtes sagen, sondern immer das Gute weitersagen. Und so fahre ich am besten. Das wollte ich Ihnen nur sagen.
Gratuliere, danke für diese wertvolle Ergänzung.
Alles Gute. Und vergesst Gott für den tollen Vortrag. Wiederhören.
Dankeschön, wiederhören.
Jetzt begrüße ich Frau Bertha aus Wien.
Ja, ich habe eine Frage. Darf ich reden?
Bitte, Frau Bertha.
Ja, ich habe eine Frage, und zwar, ich bin sehr konfliktscheu und war eigentlich gewohnt ich bin jetzt schon Großmutter, in meiner Ehe, wenn ich sehr verletzt worden bin, eben um ja keinen Streit zu, habe ich das geschluckt, habe mich gekränkt und bin zur Tagesordnung übergegangen. Und jetzt in meiner jetzigen Erfahrung denke ich mir, das war eigentlich gar nicht in Ordnung. Und bei meinen Kindern, die jetzt schon erwachsen sind und selber schon Kinder haben, ist so, dass mir auch Verschiedenes stört und dass man denkt, eigentlich ist es ihr Problem, ich will mich raushalten, ich will die Beziehung nicht verpatzen und bin auch wieder eher am Schweigen, als wie dass ich ausspreche, was ich anders möchte. Und es nutzt dann nichts. Meine Kinder erzählen mir, sie rufen über gutes Verhältnis und sie sagen mir immer, wie es ihnen gut geht. Und ich denke mir, sie haben ja auch Probleme und Dings und ich würde es gern teilen, aber es ist einfach nicht möglich. Und ich denke mir, es ist eben so. Und mit dem muss er mich abfinden. Also wie verhalte ich mich da?
Also Sie haben es eh schon selber sehr gut beschrieben. Ja? So wie Sie es gesagt haben, würde ich es auch machen. Sie sind also, Sie und Sie können das jetzt ja nicht ändern, oder?
Nein, ich kann es nicht ändern. Sie sind erwachsen, haben selber schon erwachsene Kinder teilweise und ich will ein gutes Verhältnis haben und das ist mir wichtig, die Beziehung ist mir wichtiger als wie...
Ja.
Na, und wie war das in meiner Ehe? Das war aber nicht in Ordnung, dass ich das alles geschluckt habe.
Ja, wenn sie es nicht geschluckt hätten, wäre dann die Scheidung im Haus gestanden?
Naja, ich war einmal so weit, wollte mich scheiden lassen, weil ich nicht mehr konnte.
Ja, das ist was anderes. Aber wenn sie jetzt immer zurückgeredet hätten, ja?
Ja.
Und nicht die Sachen auch gelassen hätten.
Ja.
Das Schweigen war ja oft, ich lasse es, ja? Das war ja kein strafendes Schweigen.
Und mein Mann hat oft ja gar nicht gewusst vielleicht, dass er mich kränkt, weil er das vielleicht gar nicht so gemeint hat. Nur ob sie halt...
Naja, das glaube ich auch nicht.
Ja.
Also wenn er es nicht einmal merkt, dass er jemanden verletzt, dann muss man es ihm schon sagen, ja? Dann wäre es falsch.
Er wollte mich verletzen auf irgendeine Art.
Also ich meine, wenn er nicht einmal merkt, dass jemand verletzt, dann muss man es ihm sagen. Aber das spürt man ja sehr genau, ob jemand jetzt böse ist und einem jetzt sagen will, ich mag dich nicht oder ich mag das nicht. Ja? Das spürt man genau. Und wenn
und
dann...
Okay, wenn man das schluckt und unter den Teppich fährt und neben Friedens willen?
Schlucken, ich bin mir jetzt gar nicht sicher, ob das jetzt ein Schlucken war. Es kann auch sein, dass es in dem Fall ein goldenes Schweigen war, weil was hätte es geändert?
Ja.
Wenn sie jetzt zurückgeredet hätten, hätten sie einen riesen Streit gehabt und es hätte gar nichts geändert, wahrscheinlich, weil ihr Mann wäre stur geblieben. Eisern, der hat seine Sachen durchgezogen.
Ja, und mit den Kindern jetzt ist es okay, wenn ich so lasse und wie es ist und mich nicht einmische in nichts. Und da schweige. Wenn ich auch was anderes möchte.
Sie sind die Oma. Und
ich bin die, also von, ich hab ja. meine eigenen Kinder und bin auch schon Oma von großen Enkelkindern, ja.
Ja, Sie sind die Oma.
Oma, ja.
Und als Oma haben Sie schon eine wichtige Aufgabe, weil also, Sie sind die gültige Person von außen, ja?
Also als Oma verstehe ich mich sehr, sehr gut mit den Enkelkindern, da kann ich ganz ehrlich sein und alles aussprechen. Mit den Kindern ist das anders. Die Kinder erzählen mir immer, was sie sind gut.
Und als Schwiegermutter, ja, oder eben halt als Mutter, würde ich glauben, ist es in Ihrer speziellen Situation nicht so, dass es okay ist, wenn Sie schweigen, weil Sie werden da nichts ändern, wenn Sie da jetzt was sagen.
Ah, ja.
Ist klüger, weil wenn Sie jetzt sich riesig aufbuddeln, wird eher dann das Ergebnis sein, dass die Kinder seltener kommen.
Ja.
Ist so bei Ihnen, gell?
Ja, genau. Ja.
Eben, man muss es immer im Einzelfall anschauen, aber in Ihrem Fall, glaube ich, ist es eher so. Und deshalb ist Ihr Schweigen eher ein kluges Schweigen, ein loslassendes Schweigen, dass Sie nicht dranbleiben. Ja. Weil sonst würden Sie als käppelnd erlebt werden. Ne?
Ja.
Und das bringt nichts, weil dann ziehen sich die Jungen zurück und sagen sich, das hat keinen Sinn. Und das haben Sie offenbar schon üben müssen bei Ihrem Mann, weil der hätte das nicht kapiert. Und dadurch ist dann die Ehe zumindest...
Ja, mir wäre der Friede wichtiger als wie Streit.
Genau. Und dann ist das Schweigen klug. Also vielen Dank auch für diese wichtigen Einwurf jetzt von Ihnen. Der Friede ist wichtiger als der Streit. Und dann kann es notwendig sein, mal zu schweigen. Aber wenn ich mit dem Schweigen Unfrieden hervorbringe, dann ist es falsch.
So sehen Sie das.
Ich kann mit Schweigen töten, ich kann mit Schweigen strafen und ich kann mit Schweigen Krieg heraufbeschwören. Und ich kann mit Schweigen Frieden bringen. Ja.
ja.
Dann ist Schweigen richtig. Danke für die Präzisierung.
Ja, danke auch für Ihren Rat. Dankeschön.
Alles Gute, Wiederhören.
Danke, Wiederhören.
Sie hören die Sendung Lebenshilfe auf Radio Maria Österreich und Radio Maria Südtirol. Zum Thema Reden ist Silber, Schweigen ist tödlich. Über die Kunst, einander zu verstehen, mit Dr. Reinhard Pichler. Wenn auch Sie noch einen Beitrag zu dieser Sendung haben, eine Frage an Dr. Pichler, dann können Sie jetzt anrufen unter der Nummer 01 710 60 16. Von außerhalb Österreichs 0043 1 710 60 16. Aus Kärnten hat sich jetzt Frau Manuela gemeldet.
Grüß Gott.
Gut, Frau Manuela.
Ja, ich wollte fragen, und zwar, wenn man normalerweise etwas
sagen sollte. Also zum Beispiel, um den Glauben zu verteidigen oder um eine Ungerechtigkeit aufzuzeigen oder so. Man aber, also ich so impulsiv bin und das, ja, man nicht so sachlich ruhig sprechen könnte, sondern eher das in einen Streit ausarten würde, ist es dann nicht besser zu schweigen? Wie schaut das aus?
Also es geht auch oft um den richtigen Zeitpunkt.
Ja.
Und wie die vorige Hörerin auch gesagt hat, eben, es soll dem Frieden dienen. Also das, man muss einfach halt wirklich auch dann im Einzelfall nachspüren, worum geht es mir, worum geht es dem anderen und was ist jetzt notwendig, ja? Was, um was geht's? Und was ist, wo zerstöre ich und wo baue ich auf, ja? Verstehen Sie?
Genau, ja. Ja, ich habe ein paar Mal probiert, in unserer Pfarre etwas anzuregen oder so und das kam da nicht sehr gut an und jetzt sage ich nichts mehr. Jetzt will ich da nicht mehr, das ist da wieder dann zum
Unfall. Ja, vielleicht war es der falsche Zeitpunkt.
Ja.
Oder vielleicht haben die anderen einfach da jetzt grundsätzlich eine andere Meinung, wo es aber jetzt nicht um ein Streitthema geht, sondern um ein Sachthema, ja. Und da kann man natürlich, wenn man merkt, das sind arme Menschen und man muss sich um die Hungernden kümmern, ne, dann, und die anderen sind hartherzig, dann kann man sehr wohl sagen, also wir müssen uns um die Hungernden kümmern, wir können nicht hartherzig sein. Aber wenn man merkt, es sind alle eh schon am Ende ihrer Kräfte und es haben alle schon alles gegeben und sind wirklich überhaupt nicht hartherzig und ich sage dann immer noch, ihr tut es zu wenig, dann fühlen sich die anderen nicht verstanden. Also man muss es einfach im Kontext auch oft sehen. Ja,
ja. Wenn jemand überlastet ist und dann kommt man mit was daher, ja.
Genau. Ja, dann kann er dafür sein, aber kann sagen, ich tut mir leid, ich kann nicht, ja. Ich habe jetzt einfach nicht die Zeit oder nicht die Kraft oder was immer, ja. Also wenn da eben auch sensibel sein, um was geht es dem anderen, ja? Nicht, dass ich meine Sachen durchziehe und jetzt bin ich wichtig, sondern und ich habe jetzt die tolle Idee und alle müssen auch meine Idee toll finden, sondern um was ist jetzt dran, was ist jetzt möglich, ja? Wenn eine Pfarre schon sehr belastet ist und eh keine ehrenamtlichen Mitarbeiter mehr da sind und so, dann kann ich nicht ein riesiges Projekt anfangen und enttäuscht sein, dass niemand mitmacht zum Beispiel, ja, oder dass alle dagegen sind. Ja. Aber wenn es eine geistliche Trägheit ist oder eine Faulheit, dann kann ich schon sagen, bitte, wir müssen was tun, ja, und lassen wir uns nicht gehen. Ja.
Ah ja, das Problem war dann, das Thema hat es ja auch, dass man das anspricht und dann kriegt man keine Antwort. Warum nicht? Warum das
eben? Ja, dann ist das Schweigen halt eher tödlich. Ja, dann will jeder sich seine eigene Haut retten und will eigentlich nichts tun und will sich eigentlich nicht für den anderen hingeben und nicht für den anderen da sein. Wenn man das spürt, dann weiß man, dass da die Leute einfach nicht wollen. Ich kann sie aber nicht zwingen.
Natürlich. Deswegen sage ich dann jetzt nicht mehr, weil ich auch Angst habe.
Genau. Ist ja, klug.
Das ein impulsiver Tipp und dann, bevor dann was da rauskommt, dann ist es besser.
Ja,
man betet einfach still und fertig.
Genau, gell?
Ja, danke.
Ja. Alles Gute, viel Segen Ihnen, gell? Wiederhören.
Danke Ihnen auch, wiederhören.
Frau Rosina aus Oberösterreich.
Ja, grüß Gott. Ich habe das mitverfolgt und ich finde es sehr gut und ich möchte dazu sagen, ich glaube, man braucht wirklich sehr viel Gefühl und auch viel Liebe, zum Beispiel Gefühl. Ich denke, wir haben selber sehr wichtig gefunden, auch beim Wirtshaus oft, wenn man mit dem Mann mitgeht, dass man, wenn so Männerthemen sind und wo sie irgendwo auf dem ganzen Glauben vielleicht hinhacken, da braucht man oft nur sagen, na, so sehe ich es jetzt nicht. Und dann merkt man, dass dann doch einige auf der richtigen Seite sozusagen stehen und nicht mitschimpfen, ist das eine. Und wenn man einen Mann geheiratet hat, wo eben, wie Sie gesagt haben, aus der Familie herkommt, wo das Reden nicht so in war. Mhm. Und man selber aus einer Familie kommt, wo gerade der Vater und die Mutter irrsinnig viel gesprochen haben.
Ja, genau.
Dann und ich habe praktisch bis zum Heiraten bei ihnen geschlafen, weil es war bei uns so üblich da vor über 50 Jahren. Und habe da nichts Besonderes dran gesehen, habe das miterlebt Und denke mal, ich trage es halt in Liebe, weil ich möchte auch natürlich viel reden, über vieles reden und ich nehme es halt in Liebe. Und nachdem ich schon 48 Jahre das praktiziere, und denke mir, ja, ich weiß, weil es tut mir weh, dass man könnte lernen durch verschiedene Sachen. Aber das ist nicht drinnen, er sieht das nicht so direkt. Und er bemüht sich nach seiner Ansicht, habe ich das Gefühl, er bemüht sich eher, und es ist ihm gar nicht wirklich bewusst. Männer sind eben anders als wir Frauen. Ich glaube, dass man, ich denke mal, ja gut, macht man das schon schwer, dass man gern über irgendwas Themen reden möchte, aber es funktioniert ja nicht.
Ja. Gratuliere Ihnen, dass Sie das einfach jetzt über diese vielen Jahrzehnte jetzt einfach eingeübt haben, das auch loszulassen. Ja. Weil von ihrer Herkunftsfamilie würden Sie ganz viel alles besprechen, ja?
Ja.
Und das haben Sie einfach auch losgelassen, diese natürliche Haltung, die Sie gelernt haben, und haben jetzt sich was anderes eingeübt, ja? Und genauso könnte man es auch erwarten von Ihrem Ehemann, dass er auch was anderes einübt, nämlich auch wieder mehr reden, ja? Und überlegen Sie mal, ich glaube, dass Ihr Mann auch gelernt hat, viel mehr zu reden, als zu Hause geredet hat. Also auch er hat sich weiterentwickelt.
Das kann schon sein. Könnte man ganz
gut. Für Sie ist es wenig, ne? Für Sie ist es wenig. Am liebsten würden Sie viel mehr reden.
Mir ist es zu wenig und das andere sind. Man muss einen Mittelweg
finden. Ihm ist viel, er müsste die Mitte.
Ja, und mit Liebe. Denke ich, das ist einfach das Um und Auf, dass man da vieles trotzdem dann erträgt, weil, ja. Oder wenn man, einfach das, bin ich am besten zurechtgekommen, wenn man, Herrgott, du kennst dich und weißt das und, ja, er redet halt nicht.
Oder halt weniger, weil nichts kann ich rennen, nicht weniger, ja. Für sie zu wenig und für ihn recht viel,
ja. Ja, genau. Und wenn man so ein bisschen geduldig ist, ich denke, man braucht man oft. Und der Herrgott hilft einem und schickt dann ab und zu mal einen Nachbar vorbei oder die Nachbarin, und mit der kann man dann alles das besprechen, das man sonst doch am liebsten mit dem Mann besprechen wollte, und denke mal, danke Herrgott, jetzt bin ich wieder befriedigt.
Ja. Und was ich auch noch gern sagen würde, also wenn Ihr Mann was sagt, dann meint er das, glaube ich, auch so, und dann ist es für ihn auch gewichtig und ernst.
Ja, das denke ich schon.
Ja, und dann kann man das als kostbaren Schatz nehmen und sagen, da auf das kann ich mich verlassen, ne? Das, was er sagt, das liegt und das biegt, ja?
Ja, und was ich noch ist, ich habe einen Sohn, und der ist, wie soll ich sagen, der kriegt das mit, und das tut mir so weh, und wenn der einmal nach Hause kommt, und das passiert vielleicht zweimal im Jahr, oder dreimal, und wenn ich merke, er will reden, dann bringe ich mich nicht den Pferde weg. Dann bleibe ich sitzen und horche. Dann bin ich wie ein Geier, dass ich dann horche, was er sagen will.
Ja, super. Ja, gut.
Und, aber das ist eben, ich will sagen, man trägt das mit. Aber ich denke, hat eine Frau, wir haben gerade ein Baby bekommen, sie sind noch nicht verheiratet, aber eine recht liebe Freundin. Und ich denke, dass sie auch ruhig ist und vielleicht das ganz gerne hat, wenn er nicht so viel redet. Vielleicht passen sie auch ganz gut zusammen. Das ist dann ihr Problem. Aber ich bete dafür, dass das einfach das ausgewogen ist, dass jeder zufrieden ist.
Ja.
Und ja, das haben wir in der Hand, denkt man, was wir einfach beten dafür, dass jeder die Geduld hat oder das Bemühen, dass dann jedem gut tut.
Gut.
Ja, alles Gute.
Lieben Gruß nach Oberösterreich. Wir müssen ein bisschen auch auf die Zeit schauen. Ein Hörer aus Deutschland wartet schon jetzt länger am Telefon, der Herr Baumgarten. Grüß Gott.
Ja, grüß Gott. Ich hätte ganz kurz einen Beitrag zu leisten, das rechte Schweigen. Es gibt auch die Unterlassungssünde, und zwar dann ist es die Situation, wenn man die volle Wahrheit weiß und man teilt die nicht mit. Also zum Beispiel auch wenn ich geistliche Zusammenhänge weiß und ich teile die nicht mit, um eben jemanden zu schützen, der zu Unrecht beschuldigt wird. Wir haben hier zum Beispiel einen Fall ganz konkret. In Russland gibt es einen Christen, einen normalen Mann und Christen, der in den USA zum Beispiel gefangen ist und der gefoltert wurde in Liberia und solche Sachen. wo also die Menschenrechte und die Menschenwürde total verletzt werden. Und wenn man das weiß und eben keine Initiative startet zum Beispiel, das ist eine Gebetsinitiative, oder dass man eben ja auch den Vatikan informiert, obwohl man diese technischen Möglichkeiten hat, oder es unterlässt in dem Sinne, dass man Amnesty International informiert, dann macht man sich eigentlich, obwohl man die Wahrheit weiß, mitschuldig ja, an dieser unschuldigen Behandlung. Und das ist eben auch ein Schweigen, was nicht von Gott her nicht erlaubt ist. Ich verweise hier auch mal auf die Heilige Schrift, auf das Buch Ezechiel. Da verlangt Gott von dem Propheten sogar, dass er immer wieder den Schuldigen oder die sich schuldig gemacht haben vor Gott warnt. Und da sind wir Christen auch in der Verantwortung. Das heißt, ganz klar, es gibt ein Schweigen, was eine Unterlassungssünde ist in dieser Situation, zum Beispiel, die ich jetzt genannt habe, oder eben auch, wo man ganz klar unschuldige Menschen, was einem selber möglich ist, ja, seinen Beitrag leisten muss. Ja. Zur Wahrheitsfindung ist eben auch
wichtig. Danke für den Beitrag. Also Sie,
ja, das ist alles, was ich dazu sagen wollte.
Ich merke, dass Sie mir einen ziemlichen Stress machen, weil ich tue eh schon alles, was ich kann und mehr kann ich nicht. Ja? Und ich kann jetzt nicht an den Vatikan schreiben. Ja? Wenn jemand anderer an den Vatikan schreiben kann, finde ich das super. Und wenn ich die Möglichkeit habe, eine Unterschriftsliste zu kriegen und unterschreiben, dann werde ich auch unterschreiben. Ja? Aber ich darf mich auch nicht überfordern. Ja,
ja, genau. Das ist die eine Form. Ja, das ist die eine Form. Die andere Form ist aber, dass man seine Bekannten zum Beispiel informiert über diese Nachrichten und einfach zum Gebet aufruft, vielleicht auch ein Gebet verfasst für also, diesen Menschen, der in Not ist, der gefoltert wird.
Ja, finde ich super und, Sie, ja. Und ich denke, Sie machen das auch und Sie sind, haben auch die Kraft dazu, ja? Aber wenn ich jetzt eine Hausfrau bin, die kein Internet hat und dann habe ich weniger Chancen und dann bin ich auch beschäftigt mit den kleinen Kindern und dann habe ich auch nicht so viel Zeit, mich jetzt für die Nöte in der ganzen Welt einzusetzen. Vielleicht
kommt die Zeit später. Da haben Sie recht. Da haben Sie recht. Es ist immer die Verhältnismäßigkeit der Möglichkeiten, aber das Gebet kann jeder tun. Und wenn es nur halt
jeder, da bin ich bei Ihnen, genau. Ja. Deshalb beten wir füreinander und auch dass die Nöte in der Welt wirklich auch endlich zu einem Ende kommen. Danke vielmals für den Beitrag.
Bitte schön. Ja, auf Wiederhören.
Wiederhören. Wir haben keine Anrufer mehr in der Leitung. Für die Schlussrunde, das Fazit, gebe ich noch einmal das Wort an den Reinhard Pichler.
Danke, liebe Maria. Also, wir haben jetzt eine ganz große, breite Palette an unterschiedlichen Anrufern gehabt. Vielen Dank dafür. Toll, dass Sie alle angerufen haben. Sie haben die Sendung, denke ich, enorm bereichert. Wir sehen die unterschiedlichsten Aspekte. Wir sehen, dass es auch auf den Zeitpunkt ankommt. Man kann nichts fixieren. Es gibt auch verschiedene Geschwindigkeiten in der Kommunikation. Der eine braucht länger, der andere ist schon schneller im Erfassen oder im Denken oder im Entscheiden. Also auch da die Güte walten lassen. Und was ich gerne nochmal als abschließenden Satz zusammenfassen möchte, wenn das Schweigen dem Frieden dient und einem guten Zweck dient, dann ist es gut und heiligmäßig zu schweigen. Ja? Wenn das Schweigen eigentlich eine Unterlassung ist und ich eigentlich nicht schweigen darf, weil ich sonst den Zustand verschlimmern würde oder weil es zu einer größeren Sünde führen würde, bin ich voll beim letzten Anrufer jetzt aus Deutschland, dann ist es nicht gut zu schweigen. Dann ist es auch wichtig, meinen ganzen Mut und meine ganze Kraft zusammenzunehmen, den Heiligen Geist zu bitten und trotzdem was zu sagen. Aber eben in Liebe, nicht in sich steigernden Hass und steigernde Abwehr, weil dann kommt immer noch ein größerer Streit raus, was traurig wäre. Alles Gute Ihnen, viel Segen, gutes Reden und gutes Schweigen im Heiligen Geist und ich freue mich auf ein nächstes Mal.
Vielen herzlichen Dank.